Ich sehe hier noch eine ganze Reihe Kinder oder Teenies oder Halbjugendliche oder sowas. Ich habe mal eine Frage an euch. Ihr müsst mir heute, glaube ich, ein bisschen helfen bei der Predigt. Das wird sonst wahrscheinlich sehr schwierig. Wer von euch kann eine Fremdsprache? Da oben einer. Was kannst du? Englisch. Gut, das kann ich ein bisschen auch noch. Kann einer Italienisch? Kann einer Chinesisch? Kann einer Ostfriesisch? Das ist so ähnlich wie Chinesisch, glaube ich. Aber das ist schon schwierig, ne? Wart ihr schon mal im Ausland? Aber das wart ihr bestimmt schon mal, ne? Und das ist ja echt ein Problem, wenn man die Sprache nicht kennt, findet man sich da irgendwie nicht zurecht. Also das Schlimmste, was mir da mal passiert war, ich war mal in der Ukraine und ich kann kein Ukrainisch sprechen. Und das Dumme ist, die Sprache ist nicht nur, dass die anders sich anhört, sondern die wird auch anders geschrieben. Das heißt, wenn du von A nach B fahren willst mit deinem Auto, hast ein Problem. Findest du nämlich nicht, weil du kein Straßenschild lesen kannst. Oder du brauchst einen, der das übersetzen kann. Und manchmal ist das auch so mit Gott. Wir müssen Sprache lernen. Auch die Sprache Gottes. Auch die Sprache der Anbetung und des Lobes. Das ist nicht, was wir automatisch haben, so nach dem Motto, so, das ist jetzt alles klar. Wir kennen ein paar schöne Vokabeln, ein paar fromme Vokabeln, Halleluja, Amen und so weiter. Und dann ist das alles schon, dann läuft das alles schon. So geht es nicht. Sondern es ist wie bei einer Fremdsprache, man muss das lernen, man muss da reinwachsen. Irgendwann kannst du die Schrift lesen, irgendwann verstehst du den Sinn dieser komischen Wörter. Ich hoffe, dass mir das hier in Ostfriesland dann auch irgendwann mal gelingt, das zu verstehen. Aber man muss das lernen, Stück für Stück, und man fängt da an. Vielleicht denkt der ein oder andere, Anbetung, Lobpreis, das gab es da früher nicht, jedenfalls nicht so. Dann vielleicht noch englische Lieder oder sowas. Das wäre ja ganz fürchterlich. Ich bin doch bis jetzt auch ganz gut ohne das zurechtgekommen. Das ging doch alles. Und außerdem, der Glaube, der kommt doch aus dem Wort. Das reicht doch. Was soll das also? Wisst ihr, liebe Geschwister, das ist so. Die Bibel fordert uns dazu auf, Gott zu loben. Im Psalm 150 heißt es, lobt ihn. So einfach ist es ausgedrückt. Lobt den Herrn. Lobt Gott. Lobt Jesus. Und für mich stellt sich damit nicht die Frage, ob wir Lobpreis oder Anbetungszeiten brauchen oder nicht. Für mich stellt sich eigentlich lediglich nur die Frage, wie wir unserem Herrn oder wie wir unseren von Gott geforderten Lobpreis eigentlich gestalten. Wir sind geschaffen von Gott, um ihn zu loben. Also los, jetzt geht's los. Jetzt fangen wir an, Gott zu loben. Halleluja, sage ich. Preis den Herrn, Lob und Dank. Amen. War das jetzt Lobpreis? Was meint ihr? Na, die Vokabeln waren schon da, ne? Aber ja, es hatte keinen Inhalt. Wir müssen wissen, warum wir den Herrn loben sollen. Es geht nicht um ein paar bedeutungslose Worte oder Lieder. Wir können Worte sagen, die haben keinen Inhalt, obwohl sie fromm klingen. Wir können auch Lieder singen. Wir können sogar ganz tolle Paul-Gerhardt-Lieder singen, ohne dass wir daran beteiligt sind. Sondern es geht darum, dass wir innerlich das verstehen, dass wir dabei sind, dass wir mit dem Herzen dahinter stehen. Es geht darum, eine Haltung zu finden, die Jesus für seine Taten lobt, wo ich immer wieder dran denke, wo ich mich immer wieder vergewissere, was er da sagt, was er da tut. Lobt ihn für seine Taten, heißt es hier im Psalm 150. Lobet ihn für seine Taten. Gottes Taten sind nicht selbstverständlich. Und die angemessene Art und Weise, den Taten Gottes zu begegnen, ist, diese Taten zu loben. Gott für diese Taten wirklich zu loben. Letztendlich ist die Anbetung und der Lobpreis die Sprache des Reiches Gottes. Es ist das bewusste Bezeugen, ich nehme Gottes Handeln in meinem Leben wahr und nicht nur hin. Ich gestalte bewusst meine Beziehung zu Gott zu einer Liebesbeziehung und gebe dieser Liebesbeziehung eine konkrete Sprache, einen konkreten Ausdruck anstelle einer wortlosen Beziehung. Wenn man die Sprache des Reiches Gottes verstehen lernt, sprechen lernt, dann verändert das unser Leben. Es bedeutet das Erlernen einer bestimmten Sprache und eines bestimmten Lebensstils, nämlich die Sprache und der Lebensstil des Reiches Gottes. Ich muss mal gerade zurückfragen, könnt ihr mich gut verstehen, weil ich bin da noch so ein bisschen unsicher, weil ich das Mikrofon noch nicht so kenne und so. Ist das alles in Ordnung? Lauter? Okay, ich versuche mal ein bisschen näher an dem Ding zu bleiben. Das fällt mir schwer. Langsamer auch, okay. Noch Wünsche da? Also es geht darum, dass wir einen Lebensstil des Reiches Gottes entwickeln. David sagt, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Er pries den Herrn Tag und Nacht und damit änderte sich sein Leben, sein ganzes Leben. David sprach diese Sprache des Reiches Gottes und er lebte diesen Lebensstil sehr ausgeprägt. Und das, was interessant ist zu beobachten, er war froh, er war zufrieden und er war zuversichtlich für sein Leben. Und wenn wir die Sprache des Reiches Gottes nicht lernen zu sprechen, dann denken wir vielleicht, naja, ist ja so ein bisschen neutral. Also wenn ich jetzt den Herrn nicht anbete, ist ja eigentlich, ja, ist ja nicht so schlimm. Ich lese ja Bibel, ich bete ja, ist ja alles da. Nein, wir sind nicht neutral dann. Dann sprechen wir eine andere Sprache. Und diese Sprache, die nenne ich mal Unzufriedenheit. Es ist die Sprache der Unzufriedenheit. Und das ist die Sprache des Reiches der Finsternis und nicht des Reiches Gottes. Na, denkt jetzt vielleicht der ein oder andere, Michael, jetzt haust du aber ganz schön auf den Putz. Jetzt mach mal halblang. So weit kann man doch nicht gehen. Doch, so weit kann man gehen. Überlege einmal für dich selber, welche Sprache du sprichst, ob du dankbar bist, ob du den Herrn lobst, dass du wahrnimmst, wo Gott in deinem Leben am Wirken ist oder so, und wo du das nicht tust. Und vergleich das mal miteinander. Setz das mal in das Verhältnis zu deiner eigenen Zufriedenheit, zu deinem eigenen Ausgeglichensein, zu deinem eigenen Kraftpotenzial, zu deiner eigenen Zuversicht. Und dann merken wir, da gibt es Zusammenhänge. Und man wundert sich oft darüber. Es war eine unschöne Entdeckung für mich, als ich erkannte, dass ich als Bürger des Gottesreiches die meiste Zeit die falsche Sprache gesprochen habe. Im Gottesdienst singe ich tatsächlich Halleluja. Und kaum bin ich draußen, dann beklage ich mich über Gott und die Welt. Besonders natürlich über die Welt und ganz speziell über die Gemeindewelt. Ihr kennt ja den Chorus, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Kennt ihr das Lied? Und wenn wir ehrlich sind, sollten wir ihn manchmal anders singen. Dann sollten wir ihn vielleicht eher so singen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasset uns murren und unzufrieden sein. Wir sprechen viel zu oft die Sprache der Unzufriedenheit und sind dann geistlich schwach und eingeschränkt. Die Sprache des Lobes und des Dankes hingegen verändert uns zu Glaubenszeugen, zu Bekennern und zu erwartungsvollen Bürgern des Reiches Gottes. Lass uns einmal miteinander den Psalm 146 lesen, wo wir einfach erinnert werden von Gott, was es bedeutet, in der Sprache des Reiches Gottes zu wachsen. Wir haben den schönerweise letzten Sonntag auch schon gehört. Den hat Karl Ingo Meyer vorgelesen. Ich lese uns den. Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinem Gottlob singen, solange ich bin. Verlasst euch nicht auf Fürste. Sie sind Menschen. Die können ja nicht helfen. Denn des Menschen Geist muss davon und er muss wieder zur Erde werden. Dann sind verloren alle seine Pläne. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darinnen ist, der Treue hält ewiglich, der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, der die Hungrigen speist. Der Herr macht die Gefangenen frei, der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Der Herr liebt die Gerechten, der Herr behütet die Fremdlinge und hält Waisen und Witwen. Aber die Gottlosen führt er in die Irre. Der Herr ist König ewiglich, dein Gott Zion für und für. Halleluja. Die Psalmen aus dieser Reihe, quasi der 146. bis 150. Psalm, die nennt man auch Halleluja-Psalme. Weil die haben ihren Schwerpunkt auf dem Gotteslob. Es sind sogenannte, ja, kann man richtig sagen, Halleluja-Psalme. Sie beginnen jeweils mit Halleluja und sie enden auch jeweils mit Halleluja. Und hier werden wir in unserem 146. Psalm an vier Dinge erinnert. Ich möchte es mal aufzählen. Als erstes werden wir erinnert, Gott zu loben. Als zweites werden wir erinnert, nicht auf Menschen beziehungsweise auf Menschliches sich zu verlassen. Als drittes werden wir daran erinnert, dass es sehr gut ist, wenn wir auf Gottes Hilfe rechnen. Der will glücklich sein, wohl dem, der mit Gottes Hilfe rechnet. Und als vierte Beobachtung werden wir hier daran erinnert, dass wir lernen können. Dass wir lernen können, Gott am Werk zu sehen. Fangen wir mal an, die Erinnerung, Gott zu loben. Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Lobe den Herrn, das ist ja ein Auftrag. Das ist ein bekundeter Wille Gottes. Wir fragen ja oft, was ist der Wille Gottes? Hier haben wir den Willen Gottes. Zum Beispiel den Herrn zu loben. Es ist ein Appell, der an mich gerichtet ist. Den kann ich auch nicht auf jemanden anders sagen und sagen, Daniel, du sollst den Herrn loben, für mich oder so. Sondern es geht darum, dass ich das tue. Ich persönlich bin gemeint und werde von Gott heute daran erinnert. Jeder von uns. Wie sieht das bei mir persönlich aus? Lobe ich den Herrn? Und hier fängt es genau an mit dem Lobpreis. Bin ich ehrlich vor Gott? Tue ich mich schwer vielleicht, Gott zu loben? Zum Beispiel auch nach so einer direkten Aufforderung. Ist meine Seele, mein Innerstes wirklich dazu bereit? Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, sagt hier der Psalmist. Ich will, das bedeutet, ich habe mich entschieden, Gott zu loben. Das ist eine klare Entscheidung und kein Gefühl. Wir knüpfen an unser Lob häufig Bedingungen. Wenn es uns gut geht morgen, ja, dann werde ich den Herrn loben. Das geht nicht, diese Bedingungen setzen. Der Psalmist entscheidet sich sogar dafür, den Herrn grenzenlos zu anbeten. Solange ich lebe, oder die gute Nachricht übersetzt das hier, solange ich atme. Der Herr ist König, ewiglich. Er ist der Anbetung würdig und nicht erst dann, wenn er das getan hat, was ich von ihm erwartet habe. Sondern er ist es, weil er unser König ist und unser Heiland ist. Das ist der wahre Grund für das Lob Gottes. Der Herr ist König, ewiglich. Jesus ist König. Er hat seine Herrschaft angetreten. Und wenn ich diesen König lobe und anbete, dann öffnet er mir die Augen auf sein wahres Wesen. Nicht erst dann, wenn er meine Bedingungen erfüllt hat. Er braucht keine Bedingungen zu erfüllen, um angebetet zu werden. Zweite Erinnerung ist ja hier, dass wir uns nicht auf Menschen bzw. Menschliches verlassen sollen. Wir denken und handeln so oft nach menschlichen Maßstäben, nach menschlicher Art, nach menschlicher Weise. Gott stellt uns aber vor die Wahl. Auf wen willst du denn dein Vertrauen setzen? Auf das, was machbar ist? Auf das, was menschlich ist? Auf andere Menschen? Sie werden dich enttäuschen. Wenn jemand auf die Idee kommt, sein ganzes Vertrauen in mich zu setzen, irgendwann werde ich ihn enttäuschen. Ich bin nur ein Mensch. Ich habe meine Schwächen und Fehler, wie jeder andere von euch auch. Manche gehen so und sagen, ja, ich würde ja sowas nie tun. Sie setzen ihr Vertrauen in sich selber. Aber wer kann für sich wirklich die Hand ins Feuer legen, dass er immer treu sein wird, immer gleich sein wird, nie einen Fehler begehen wird? Niemand. Manche versuchen, ihre Sicherheit in Besitz oder in Geld hineinzugeben. Aber wir wissen alle, das funktioniert nicht. Es ist alles brüchig und wackelig. Manche denken, naja, ich habe eine gute Ausbildung, die wird mich schon durchs Leben tragen.
Wer bleibt heute noch 10 Jahre oder länger in seinem gelernten Beruf, ohne sich zu verändern? Das ist ja fast nicht mehr gegeben. Ich bin versichert gegen alles. Naja, gegen alles kannst du dich nicht versichern. Selbst auf die Naturgesetze, auf die man so gerne drauf pocht, dass das immer so ist, die wissen wir seit den Tsunamis und seit den schweren Erdbeben in Japan und so weiter, auch die. Wir können uns da nicht drauf verlassen. Alles Menschliche ist vergänglich. Und das müssen wir wissen. Menschen können nicht helfen. Gott setzt einfach Grenzen in menschliches Handeln. Und deshalb sollten auch wir Grenzen in unser Vertrauen auf Menschliches setzen. Das Problem des Menschlichen ist, es ist immer vergänglich. Es ist einem Vergänglichkeitsprozess unterworfen. Alles Menschliche musst du irgendwann loslassen. Oder es lässt dich los. Eins von beiden wird auf jeden Fall passieren. Und deshalb sagt Gott, verlass dich da nicht drauf. Verlass dich auf etwas, was ewig ist, was ewig hält. Und das ist Gott. Das ist Jesus Christus. Das ist das Evangelium, was Bestand hat, immer und ewig. Was du nicht loslassen musst und was dich nicht loslässt. Wohl dem, sagt der Psalmist, der das verstanden hat. Wohl dem, der mit Gottes Hilfe rechnet und nicht mit menschlicher Hilfe. Glücklich ist der, der stattdessen auf seinen Gott vertrauen kann. Worauf du dich verlassen kannst, der Gott Jakobs ist noch da, heißt es hier in diesem Psalm. Nicht irgendein Gott, sondern der Gott Jakobs. Jakob, ist ja ganz interessant, heißt ja übersetzt, ist der Betrüger und er musste fliehen. Und auf der Flucht begegnete Gott diesem Jakob. Der Betrüger Jakob wird hier von Gott verändert. Er bekommt im Grunde genommen menschlich gesehen ziemlich viel genommen. Und er muss mit Gott ringen, mit Gott kämpfen. Und er wird dort verändert in diesem Prozess. Und er wird zu einem Gotteskämpfer, zu Israel. Jakob, der sich auf sich selbst verlassen hat, bekommt das alles, worauf er vertraute, genommen. Aber er lernt und erfährt, dass er stattdessen ganz Gott, dem Schöpfer, vertrauen kann. Das ist wichtig für uns, dass wir diesen Prozess erleben. Dass wir aufhören, immer auf alles Machbare zu setzen, auf alles das, was wir können, sondern dass wir anfangen, auf Gott zu vertrauen und auf seine Möglichkeiten. Und dass wir das ernst nehmen, was er in seinem Wort uns geschrieben hat. Da ist vieles drin, was nach menschlichen Maßstäben nicht geht. Da sind von Wunder beschrieben, da sind von Heilungen ist da geschrieben, von Dingen geschrieben, die unsere menschliche Vorstellungskraft tatsächlich sprengen. Aber Gott lädt dich ein, vertraue doch mir. Und er hat es bewiesen, dass dieses Vertrauen Sinn macht durch Jesus Christus. Er hat bewiesen, dass dieses Vertrauen hält, auch über den Tod hinaus, durch Jesus. Im Abendmahl werden wir wieder daran erinnert, dass Jesus den Tod überwunden hat. Dass Jesus mit meiner Schuld, mit meinem Versagen fertig geworden ist. Und dass er uns versöhnt hat mit Gott. Gott lädt dich ein, du kannst dich auf mich verlassen. Vertraue mir und nicht Menschen. Vertraue nicht Menschen, um mir zu vertrauen. Guck nicht auf Menschen, wie die sind, um dann zu sagen, siehste, wenn ich sehe, wie die sind, dann will ich dir nicht vertrauen. Sondern vertraue Gott. Und diese Treue hält ewiglich, sagt der Herr. Auf diesen Schöpfergott können wir uns verlassen, in Raum und in Zeit. Nur der Schöpfer von eben diesen Raum und Zeit kann diese Schöpfung von Raum und Zeit auch letztlich bewahren. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas reden und nicht halten? So lesen wir in 4. Mose 23. Wenn wir Gott in Wahrheit und in Geist anbeten, dann wird genau dies zu unserer unumstößlichen Wahrheit. Ich kann mich in allem absolut auf den Herrn verlassen. Ja, ich kann im Prinzip schon im Voraus loben und preisen, dass er mir helfen und mich nicht verlassen wird. Probiert es doch einfach aus. Wenn wir den Herrn anbeten, dann sollen wir ihn für seine Taten anbeten. Also ganz konkret. Und dazu muss ich lernen, Gott beim Wirken zu beobachten und wahrnehmen, was er alles getan hat. Deshalb ist es unumgänglich, dass wir uns gegenseitig auch darin helfen, Gott beim Handeln wahrzunehmen bei uns. In unserem Psalm können wir Gott beim Handeln zusehen. Hier wird ziemlich atemlos beschrieben, was er macht. Ständig heißt es hier, der Herr macht, der Herr macht, der Herr tut, der Herr bewirkt. Hier wird der Herr beschrieben, wie er aktiv ist. Und hier können wir direkt von ihm lernen. Es ist im Prinzip, wir finden das wieder im Programm Jesu, als er auf dieser Welt war. Als er zu uns in unser Leben von Gott gesandt wurde. Jesus hat verkündigt das Evangelium den Armen. Den Gefangenen hat er gepredigt, dass sie frei werden sollen. Den Blinden, dass sie sehen sollen. Und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Er hat verkündigt, dass Gott gnädig ist. Und das haben die Leute verstanden. Und die haben das erlebt an ihrem eigenen Leben. Und deshalb sind so viele Jesus nachgefolgt. Und wenn wir das nicht irgendwo selber auch erfahren ein Stück weit, dass wir frei werden, dass wir getröstet werden und so weiter, dann werden wir Gott nie loben und preisen. Ich wünsche mir von Herzen, dass wir als Gemeinde miteinander unterwegs sind und Jesus beim Handeln beobachten. Es ist wirklich bewegend. In den paar Tagen, die wir jetzt schon hier sind, haben wir so manches Zeugnis schon gehört von dem, was der Herr gemacht hat. Auch bei Geschwistern hier in unserer Gemeinde. Das ist das, worauf wir schauen sollen. Nicht, was andere falsch machen oder was uns vielleicht jetzt nicht passt vom Stil her oder von der Art und Weise, wie manches gemacht wird. Sondern wir sollten wirklich darauf achten, was tut Gott wirklich? Ich glaube, dem Herrn ist es ziemlich egal, welche Musik hier gespielt wird oder wie welche Anbetungslieder letztendlich kommen. Dem Herrn geht es darum, dass wir ihm aus ganzem tiefem Herzen beim Arbeiten beobachten und sehen, was er tut an den Menschen, wo Menschen frei werden, wo Menschen gesund werden, wo Menschen verändert und erneuert werden, wo Menschen ihre Schuld loswerden. Darum geht's. Und darüber wollen wir ihn anbeten. Und wenn wir uns darunter versammeln, dann haben wir eine ganz tiefe Einheit und eine ganz große Freude. Siehe, was geschieht. Johannes ist so ein Beispiel. Er hat Jesus getauft und alles. Und dann geht es darum, ihm wird erzählt, was Jesus jetzt alles tut. Und er fragt, ja, wer ist das jetzt? Ist das jetzt Jesus? Und er kommt die Einladung oder er schickt die Jünger zu ihm und seine Freunde zu Jesus und die bekommen von ihm die Antwort, sagt Johannes, was ihr seht, was ihr beobachten könnt, was hier passiert, das sagt ihm. Und das war die Erkennung für das, dass Johannes wirklich den Messias erkannte. Geht und verkündigt Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt. Jesus offenbarte sich in seinem Handeln und das tut er auch heute noch. Du kannst Jesus vertrauen, weil er handelt. Und weil er handelt, sollst du ihn anbeten, damit dein Vertrauen wächst. Der Herr ist König. Anbetung erkennt das an. Und der Anbeter hört auf sich selber zu hoffen und auf andere. Und dadurch wird er selbst zum Hoffnungsträger. Gott zu loben, das ist der Sinn unseres Lebens. Und schenkt uns eine ganz neue Sicht auf unseren Herrn. Weil wir nämlich anfangen zu beobachten, was er tut. Das verändert in uns etwas. Wir gehen weg von dem Mangel und schauen auf das, was Großartiges passiert. Und das ist so wichtig, dass wir uns nicht immer vom Mangel bestimmen lassen, sondern von der Fülle, von dem Segen Gottes. Lobe den Herrn, meine Seele. Das ist die wohltuende Sprache des Reiches Gottes. Was machst du damit, wenn du so etwas hörst? Weiter Lieder singen? Oder ihm wirklich die Ehre geben. Weiter auf andere schauen oder auf Gott schauen. Weiter im Mangel rühren und dauernd nur festzustellen, was mir fehlt, oder anzufangen, das zu genießen und das darüber dankbar zu werden, was ich empfangen habe, was da ist. Willst du Jesus anbeten? Willst du die Sprache des Reiches Gottes lernen? Es ist eine Entscheidung. Ich möchte diese Entscheidung treffen für mich. Ich lade uns ein, diese Entscheidung mitzutreffen. Auch für die Zukunft, dass wir wirklich immer wieder Grund finden, unseren Herrn anzubeten. Ich will singen dem Herrn mein Leben lang. Loblieder bringen meinem Gott, solange ich bin. Meines Herzens Reden möge ihm wohl gefallen. Ich will mich freuen in dem Herrn. Lobe den Herrn, meine Seele. Kennt ihr das Lied? Können wir das spontan singen? Daniel, können wir das spontan machen? Ich fände, das wäre ein gutes Ende für diese Predigt. Dass wir miteinander aufstehen und dass wir das ganz bewusst singen. Und das ist ein Gebet. Singt es nicht, wenn ihr das nicht wollt. Bitte? Lied Nummer 33 ist das in den blauen Liederbüchern. Herr Jesus Christus, und das bete ich, dass das so unser Wunsch ist, dass wir dich wirklich loben und anbeten, Herr. Dass wir immer mehr erkennen, was du tust, wo du am Werk bist, Herr. Dass das unseren Fokus bestimmt, Herr, dass wir darauf schauen, dass wir deine Werke sehen, Herr. Und dass wir aufhören, immer nur von unseren Machbarkeiten zu denken und daraus zu handeln und zu reagieren oder daraus unser Urteil zu fällen, Herr, sondern dass wir wirklich auf dich und deine Möglichkeiten schauen. Du hast uns beschenkt mit Gnade, mit Barmherzigkeit. Du hast uns verändert und erneuert, Herr. Und du rufst uns immer wieder auch in deine Nachfolge zurück, wenn wir uns irgendwo verloren haben unterwegs, Herr. Du möchtest, dass wir wirklich auf dich schauen. Herr Jesus, und ich bete jetzt für jeden Einzelnen hier, der anwesend ist, dass du ihm Kraft gibst, dich neu zu entdecken und dich zu anbeten, Herr. Dass er auch Enttäuschungen, die Menschen ihm zugefügt haben, Herr, dass du das wegnimmst, dass du das Herz frei machst für dich, für deinen wunderbaren Heiligen Geist. Herr Jesus, wir wollen dich loben. Wir wollen eine Gemeinde sein, Herr, die dich lobt und preist. Amen.